NDR Info. Echo des Tages.
Treffen in Paris. Russischer und amerikanischer Außenminister verhandeln über Ukraine. Dazu auch der Kommentar. Außerdem wichtiger Stimmungstest. Kommunalwahlen in der Türkei und in Frankreich. Suche im Indischen Ozean. Weiter keine Hinweise über vermisstes Flugzeug aus Malaysia. Und Abstiegskampf in der Fußball-Bundesliga. Borussia Mönchengladbach besiegt Hamburger SV. Im Studio ist Nils Kinkel. Einen schönen guten Abend. Sie reden also wieder miteinander, Russen und Amerikaner, auch wenn sie sich nicht wirklich verstehen. Nach dem Anruf von Wladimir Putin bei Barack Obama treffen sich heute Abend noch die beiden Außenminister Kerry und Lavrov in Paris. Dabei soll es um die Zukunft der Ukraine gehen. Kommt es also doch noch zu einer diplomatischen Lösung oder ist am Ende alles nur ein Täuschungsmanöver? Russland jedenfalls beharrt auf seine Position, berichtet Hermann Krause.
Der Versuch, die internationalen Beziehungen wieder zu verbessern, ging vom Kreml aus. Nun soll Außenminister Sergei Lavrov bei seinen Gesprächen mit John Kerry heute in Paris einen Neuanfang versuchen. Isolierung ist ein Begriff, den unsere westlichen Partner erfunden haben. Aber heutzutage muss man nicht darüber nachdenken, wie man die anderen isoliert, sondern wie man alle Seiten zusammenbringt. Mich wundert, wie verbissen der Westen versucht zu zeigen, dass Russland isoliert sei. Dabei würde der Westen, so Lavrov in einem Fernsehinterview vor seiner Abreise, sogar eigenen Schaden in Kauf nehmen. Ein wichtiges Thema bei dem Treffen in Paris ist sicherlich der Aufmarsch russischer Truppen an der Grenze zur Ukraine. Präsident Obama hat in einem Telefongespräch mit Wladimir Putin verlangt, dass diese Konzentration russischer Soldaten sofort beendet werden soll. Dazu Lavrov: Wir haben keine Pläne und kein Interesse, die Grenzen zur Ukraine zu überqueren. Wir möchten lediglich eine kollektive Zusammenarbeit. Allerdings lehnt Lavrov in dem Interview weiterhin enge Kontakte mit der jetzigen Regierung in Kiew ab. Was in der Ukraine geschehe, sei das Resultat eines Staatsverfalls, so der Außenminister. Deshalb wäre eine tiefgreifende Verfassungsreform notwendig, bei der die einzelnen Regionen der Ukraine mehr Autonomie bekämen. Dass sich die Regierung in Kiew von Moskau den Staatsaufbau ihres Landes diktieren lässt, dies aber ist eher unwahrscheinlich. Es werden die ersten freien und fairen Präsidentschaftswahlen in der Ukraine sein. Es geht nicht darum, den Westen gegen den Osten auszuspielen. Und wir lassen uns auch von niemandem hereinreden. Denn ich glaube, die demokratischen Kräfte, sie werden siegen. Sagte Julia Timoschenko auf einer Pressekonferenz nach ihrer Nominierung als Präsidentschaftskandidatin. Petro Poroschenko, der aussichtsreichste Kandidat für die anstehenden Wahlen am 25. Mai, verbat sich ebenfalls jegliche Einmischung von außen. Wir müssen verantwortungsvoll an die Frage der Sicherheit herangehen. Persönlich bevorzuge ich einen Mechanismus, durch den nicht nur die Sicherheit der Ukraine, sondern auch anderer Länder in Europa, zum Beispiel auch von Portugal, Deutschland oder Holland, gewährleistet ist. Das hat für uns höchste Priorität.
Die amerikanische Außenpolitik in der Krim-Krise kommentiert Ralf Siener in Washington.
Putin, Putin, Putin. Ob in Den Haag, in Brüssel, in Rom oder in Riad. Obama kannte während seiner Europa- und Saudi-Arabien-Reise in den letzten Tagen nur einen Gegner und nur ein Thema. Putins völkerrechtswidrige Krim-Annexion und die Gefahr, dass der russische Präsident sich auch noch die Ostukraine einverleibt. Der US-Präsident karikierte seinen russischen Kollegen als halbstarken Herrscher einer Regionalmacht, der seinen Minderwertigkeitskomplex durch postsowjetische Großmachtsfantasien kompensiert und in alter UdSSR-Manier den Anrainerstaat Ukraine überfällt. Doch wirkungsvoller als diese Demütigung war Obamas Ankündigung, der neue Fracking-Öl- und Gasgigant USA werde eines nicht mehr allzu fernen Tages Europa mit Energie beliefern und damit den Klammergriff des Gaslieferanten Russland zumindest lockern. Obama ist klar, nur wenn Russlands Gas- und Ölwirtschaft ins Wanken gerät und damit der russische Staatshaushalt, wankt auch Putin. Mit Genugtuung registriert Washington, dass Russlands Währung und Aktienmarkt schwächelt und die US-Ratingagenturen Russlands Kreditwürdigkeit herabstufen. Washington kalkuliert, dass Putins milliardenschwere Oligarchenfreunde dem wirtschaftlichen Verfall ihres Selbstbedienungsreiches nicht lange tatenlos zusehen. Die Tatsache, dass Putin sich nach der Rhetorik und Sanktionsoffensive Obamas am Freitag schließlich genötigt sah, zum Telefonhörer zu greifen und Obama in dessen Hotel im saudischen Riad anzurufen, ist in der Tat ein Zeichen, dass der russische Präsident beginnt, seinen amerikanischen Amtskollegen ernst zu nehmen. Verräterisch ist allerdings, dass sowohl in Putins wie auch in Obamas Bilanz des Telefonates die Krim nicht erwähnt wird. Auch wenn es Washington niemals zugeben würde, de facto hat sich das Weiße Haus mit der Annexion der Krim-Halbinsel durch Russland abgefunden. Der US-Regierung geht es jetzt nur noch darum zu verhindern, dass Putin sich auch noch die Ostukraine einverleibt. Deshalb dirigiert US-Außenminister John Kerry seinen Regierungsjet nach Paris um, buchstäblich Hals über Kopf seinen russischen Amtskollegen Lavrov zu treffen. Zwar wird Kerry pro forma Amerikas Forderung aufrechterhalten, Russland solle seine Soldaten von der Krim in die Kasernen zurückziehen. Doch de facto lautet Washingtons Botschaft, Russland muss seinen Bedrohungsterror durch die Truppenkonzentration entlang der ostukrainischen Grenze stoppen. Mit einem Einmarsch in die Ostukraine würde sich Moskau endgültig wirtschaftlich strangulieren, weil dann Russlands wichtigster Wirtschaftspartner Europa gar nicht mehr anders könnte, als massiv die Sanktionsschraube anzuziehen. Washington gibt die Krim auf, um die Restukraine vor Putin zu schützen.
Ralf Siener kommentierte: Bei der Energiewende in Deutschland darf jeder mitreden. Das macht es für den verantwortlichen Politiker auch so schwierig. In der Großen Koalition in Berlin soll Wirtschaftsminister Gabriel die Sonderwünsche der vielen Bundesminister und Ministerpräsidenten koordinieren. Eine schwierige Aufgabe, denn jeder hat seine eigenen Vorstellungen. Sarah Renner über neue Stimmen im Wunschkonzert.
Vor dem Spitzengespräch zur Energiewende gibt es weiter Widerstand aus den Bundesländern. Thüringens Ministerpräsidentin Christine Lieberknecht sagte dem Tagesspiegel, die meisten Länder wollten die Novelle des Erneuerbare-Energien-Gesetzes so nicht akzeptieren. Konkret wandte sie sich gegen die Pläne, die Förderung von Biomasse zu senken. Mecklenburg-Vorpommerns SPD-Regierungschef Erwin Sellering verlangte, die üppigen Rabatte für Großunternehmen zu kürzen. Der schleswig-holsteinische Ministerpräsident Thorsten Albig und Hamburgs Regierungschef Olaf Scholz, ebenfalls beide SPD, warnten vor einer Deckelung der Windkraft. Niedersachsens Ministerpräsident Stefan Weil forderte außerdem, dass die Stromsteuer gesenkt wird. Die Hälfte des Strompreises gehe für staatliche Abgaben weg, sagte der SPD-Politiker der Deutschen Presseagentur. Im Bericht aus Berlin unterstützte Wirtschaftsminister Sigmar Gabriel Weils Forderung. Angesichts der im Vergleich zu den USA, zu Russland und zu China sehr hohen Abgaben müsse man darüber nachdenken, wie man wieder ein internationales Gleichgewicht herstellen könne.
Ja, ich sehe die Einigungsmöglichkeiten. Ob wir die am Dienstag schon hinkriegen, werden wir sehen. Wir wollen uns darum bemühen. Aber wir müssen auch aufpassen, dass uns die Kosten nicht weglaufen und vor allen Dingen, dass wir mit der Netzentwicklung hinterherkommen. Die Energiewende wird in Deutschland derzeit ein bisschen chaotisch betrieben und wir müssen sie planbarer machen.
Die 16 Länderregierungschefs sprechen am Dienstagabend im Kanzleramt mit dem Wirtschaftsminister und mit Kanzlerin Angela Merkel über die Energiewende. Unter anderem geht es darum, inwieweit der Windkraft- und Biomasseausbau beschränkt wird.
Der ehemalige Bürgermeister von Istanbul, Erdogan, wird das Ergebnis der Kommunalwahl in der Türkei ganz genau beobachten. Der islamisch-konservative Ministerpräsident ist inzwischen auch in der Türkei umstritten. Der Wahlkampf war sehr schmutzig, mitgeschnittene Telefongespräche, angebliche Videos, Internetzensur. Die Wähler haben heute nicht nur über neue Stadträte und Bürgermeister, sondern auch über die Zukunft des Ministerpräsidenten entschieden. Die Wahllokale haben inzwischen geschlossen und es wird ausgezählt. Am Wahltag hat es auch tödliche Auseinandersetzungen gegeben, berichtet Reinhard Baumgarten aus Istanbul.
8 Tote hat es bei den Kommunalwahlen in der Türkei gegeben und mindestens 14 Verletzte. Bewaffnete Anhänger rivalisierender Bürgermeisterkandidaten sind im Südosten der Türkei aufeinander losgegangen. Mehr als 52 Millionen Wählerinnen und Wähler waren aufgerufen, Bürgermeister, Bezirks-, Stadt- und Gemeinderäte zu wählen. Einer der Wähler im Stadtbezirk Üsküdar auf der asiatischen Seite Istanbuls war Recep Tayyip Erdogan.
Unsere Bürger werden am heutigen Wahltag das letzte und wahre Wort sprechen. Nicht das, was während des Wahlkampfes gesagt wurde, sondern das, was die Wähler heute sagen werden, wird entscheidend sein. Ich hoffe, dass diese Wahlen zum Gedeihen unserer voranschreitenden Demokratie beitragen werden.
Um Kommunalpolitik ist es während des Wahlkampfs nur am Rande gegangen. Regierungschef Erdogan hat den Urnengang zum Referendum über seine Politik erklärt. Medienberichten zufolge soll die Wahlbeteiligung noch höher als vor 5 Jahren gewesen sein. Damals lag sie bei 85%. Wir sind am Ende eines langen Marathons angekommen. Heute ist der Tag, an dem das Volk entscheidet, sagt der Chef der Republikanischen Volkspartei Kemal Kılıçdaroğlu bei seiner Stimmabgabe.
Der Wille des Volkes wird respektiert. Ich hoffe, dass unsere Bemühungen, Demokratie und Freiheiten in unserem Land zu festigen, sich auszahlen werden.
Der Wille des Volkes wird seit 17 Uhr ausgezählt. Auf 38,5% plus X hofft Regierungschef Erdogan. Worauf hoffen die Wähler? Ich hoffe, die Wahlen sind gut für uns alle, sagt Saim Erkoç.
Ich hoffe, dass die Partei gewinnt, die am besten fürs Land ist. Ich wünsche, die Leute haben für diejenigen gestimmt, die dem Land wirklich gut tun. Ich habe das gemacht.
Der Rentner Onal Savuncu ist schon oft zur Wahlurne gegangen. Dieses Mal, erklärt er, war es sehr speziell.
Ich bin 74. Ich habe noch nie eine Wahl in einer derart gespannten Atmosphäre erlebt. Ich hoffe, das war auch das letzte Mal. Und von jetzt an werden wir friedliche Wahlen haben.
Nach den Wahlen ist vor den Wahlen in der Türkei. Im Sommer soll das Volk erstmals den Präsidenten direkt wählen. Möglicherweise heißt der AKP-Kandidat dann Recep Tayyip Erdogan. Vieles hängt vom Wahlergebnis ab. Bekommt der 60-Jährige den erhofften Rückenwind der Wähler, dann stehen ihm viele Optionen offen. Verliert seine Partei, dürfte er nicht nur ins Grübeln, sondern auch in Erklärungsnöte geraten.
Um die Stimmung im Land geht es auch bei einer weiteren Kommunalwahl, und zwar in unserem Nachbarland Frankreich. Kommt es bei den Stichwahlen zu einem weiteren Debakel für die Sozialisten, dann wird in Paris wahrscheinlich das Kabinett umgebildet. Mit Spannung wird aber auch das Abschneiden der Rechtsextremen beobachtet. Um 20 Uhr schließen die Wahllokale, dann wird ausgezählt.
A voté hat gewählt, heißt es in den französischen Wahlbüros, wenn ein Wahlzettel in der Urne deponiert wird. Doch auch heute blieb es eher ruhig in den Wahllokalen. Ähnlich wie beim ersten Wahlgang der Kommunalwahlen am vergangenen Sonntag sind auch diesmal wieder viele Franzosen zu Hause geblieben. Die Wahlbeteiligung um 17 Uhr erreichte mit rund 52% einen neuen Negativrekord. Bei den regierenden Sozialisten zerschlagen sich deshalb auch die letzten Hoffnungen, im zweiten Wahlgang doch noch Boden gut zu machen. Premierminister Ayrault sagte bei seiner Stimmabgabe in Nantes, man werde die Botschaft der Franzosen annehmen müssen. Ähnlich reagierte Innenminister Manuel Valls. Wir werden sehen, wie sich die Franzosen am Ende entscheiden. Und dann müssen wir diese Wahl respektieren. Wir müssen in der Lage sein, die Botschaft zu interpretieren. Das hat ja auch der Präsident bereits ausgedrückt. Der Versuch der Regierungspartei, Stammwähler zu mobilisieren, ist gescheitert. Die Sozialisten werden wohl auch im zweiten Wahlgang abgestraft. Einige rote Rathäuser in Großstädten dürften zur konservativen Opposition übergehen. Auf der Kippe stehen wichtige Städte wie Lyon, Toulouse oder Straßburg. Und auch das weibliche Duell um Paris hat die Kandidatin der Sozialisten noch längst nicht gewonnen. Es ist kein Geheimnis mehr, dass vom Wahlausgang heute die Zukunft des Kabinetts in Paris abhängt. Auch in den eigenen Reihen wird die Kritik immer lauter. Der sozialistische Abgeordnete Thierry Mandon. Es sind Fehler gemacht worden. Die politische Linie wird nicht klar verkauft. Es gibt zu viele Misstöne in der Regierung. Manchmal wird ihr Amateurhaftigkeit vorgeworfen. Und das ist nicht ganz unbegründet. Man müsste höhere Ansprüche an die individuelle und kollektive Leistung stellen. Der Front National könnte als Sieger aus der Kommunalwahl hervorgehen. Die geringe Wahlbeteiligung könnte ihm zugutekommen. Im nordfranzösischen Innern Beaumont hat der ultrarechte Steve Briouat bereits die blau-weiß-rote Bürgermeisterschärpe umgelegt. Der Gemeinderat hatte ihn am Vormittag zum Rathauschef gewählt. Denn Briouat hatte schon in der ersten Runde die absolute Mehrheit erreicht. Insgesamt könnte die Partei von Marine Le Pen eine Handvoll Rathäuser erobern. Gelingt ihr das, hätte Le Pen ihr Ziel erreicht, die Partei salonfähig zu machen und sie auch in der Fläche zu verankern.
Über die Kommunalwahl in Frankreich an Christine Heckmann. Und wir berichten im Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info über eine weitere Wahl. Herz, Verstand und Charakter, das waren die Versprechen eines Millionärs auf den Wahlplakaten in der Slowakei. Überraschend hat dort der parteilose Geschäftsmann Andrej Kiska die Präsidentschaftswahl gewonnen. In der Stichwahl setzte er sich gegen den sozialdemokratischen Premier Robert Fico durch. Für welche Politik der neue Präsident in dem EU-Staat steht, das bleibt allerdings ein großes Geheimnis. Andreas Kolbe.
Gerade einmal die Hälfte der Stimmen war ausgezählt, da gestand Robert Fico seine Niederlage bereits ein. Auch wenn noch gezählt wird, es macht keinen Sinn, die Tatsachen zu ignorieren. Ich möchte Andrej Kiska gratulieren. Er wird neuer Präsident der Slowakei. 59,4% für Kiska hieß es am Ende, 40,6% für Fico. Enttäuscht und zerknirscht der Auftritt des amtierenden Premiers vor der Presse. Er werde sich jetzt ein paar Tage Zeit nehmen, die Lage zu analysieren. Noch einmal Danke und Gratulation. Dann ist der Wahlverlierer auch schon verschwunden. Überschwänglicher Jubel hingegen in der Wahlkampfzentrale von Andrej Kiska. Der 51-jährige Geschäftsmann hatte noch nie ein politisches Amt inne. Nun wird er der vierte slowakische Präsident seit Spaltung der Tschechoslowakei. Als Präsident werde ich alles tun, damit die Politik wieder menschlicher wird. Ich will Präsident aller Menschen sein. Ich will für jeden anständigen Bürger unseres Landes einstehen. Wofür genau der neue Präsident stehen wird, bleibt indes auch nach der Wahl für viele Beobachter ein Rätsel. Im Wahlkampf hatte sich der Millionär inhaltlich kaum festlegen lassen. Gerade mit seiner Unerfahrenheit konnte er bei vielen politikverdrossenen Slowaken punkten. Wir haben keine Ahnung, was uns erwartet, Gutes oder Böses, sagt der Politikwissenschaftler Michal Horsky. Wir wissen nicht, was Kiska in Krisensituationen machen würde. Bei einem erfahrenen Politiker wüssten wir es. Er aber ist die berühmte Katze im Sack. Noch so ein reicher Oligarch, der nach der Macht greift? Kiska versucht Vergleiche etwa mit dem Milliardär Babiš in Tschechien oder dem Schokoladenkönig Poroschenko in der Ukraine zu vermeiden. Sein Vermögen hat er mit Ratenkrediten gemacht, doch die Firma längst verkauft. Vielen Slowaken ist er vor allem als Gründer einer Wohltätigkeitsorganisation bekannt. Und Macht hat der Präsident sowieso kaum in der Slowakei, sagt Politologe Horsky. Die Menschen haben Veränderung gewählt. Sie sind mit der Arbeit der Vizo-Regierung nicht zufrieden. Nur ist den meisten Leuten gar nicht klar, dass der Präsident keine Veränderungen bewirken kann. Denn ähnlich wie in Deutschland ist das Präsidentenamt vor allem ein repräsentatives. Starker Mann in der Slowakei bleibt, trotz der Niederlage in der Stichwahl, Premier Robert Fico. Ein paar Tage ausruhen und die Lage analysieren, dann wird er wohl weiter regieren, als wäre nichts passiert.
Über den Flug MH370 gibt es auch nach 3 Wochen nur Spekulationen. 9 Flugzeuge haben heute im Indischen Ozean nach Trümmern der verschwundenen malaysischen Maschine gesucht, ohne Ergebnis. Alle bislang geborgenen Teile waren nur Schrott, der nichts mit dem mysteriösen Flug zu tun hatte. Aus Singapur, Udo Schmidt.
Ein neues Suchgebiet nun nach Meinung der australischen Seesicherheitsbehörde AMSA wirklich das Richtige und immer noch kein Durchbruch. Von der Boeing 777 der Malaysia Airlines fehlt weiterhin jede Spur. Ein Dutzend Aufklärungsflugzeuge sind im neuen Seeareal unterwegs, aber der Erfolg bleibt bisher aus. Objekte, die chinesische Suchflugzeuge gestern entdeckt hatten, konnten inzwischen von einem Schiff geborgen werden nach kurzer Untersuchung, aber war klar, es sind keine Wrackteile der Boeing 777. Australiens Premier Tony Abbott.
We had quite a few ships out there in the search zone.
Mittlerweile sind mehrere Schiffe im Suchgebiet, ein chinesisches Patrouillenboot und der australische Versorger Success. Aber wir haben bisher noch kein Objekt der Boeing zuordnen können. Die Mannschaften der Orion-Suchflugzeuge sind weiterhin konzentriert bei der Sache, aber auch für sie ist die Erfolglosigkeit anstrengend. Stephen Graham, Besatzungsmitglied der neuseeländischen Orion. Besonders frustrierend ist, dass die Wetterbedingungen gerade sehr gut sind. Wir können alles gut erkennen, Bojen, Delfine, Wale. Wir haben wertvolle Zeit damit verbracht und verschwendet, immer wieder am Ende Tiere zu beobachten. So schaffen wir es nicht, die ganze Region abzuarbeiten. Inzwischen sind ein Ortungsgerät, mit dem die Signale der Blackbox der Boeing empfangen werden könnten, sowie eine Tauchdrohne auf ein Schiff verladen worden und auf dem Weg in das 319.000 Quadratkilometer große Areal, in dem nach letzten Berechnungen der Flug MH370 endete, als der Treibstoff verbraucht war. aber es gibt bisher keinen zuverlässigen Hinweis darauf, wo genau das Sonar unter der Wasseroberfläche auf Signale der Blackbox horchen soll. Noch etwa eine Woche wird diese Blackbox senden, dann ist die Batterie alle, dann wird das Geheimnis, was am 8. März an Bord der Boeing geschehen ist, kaum noch zu entschlüsseln sein. Es wird weitergesucht, solange es nötig ist, sagt Australiens Premier Tony Abbott.
It's costing what's
Es wird so viel kosten, wie notwendig ist. Wir werden uns nicht vor der Verantwortung drücken. Wir werden das zu Ende bringen. Angehörige der chinesischen Passagiere sind inzwischen in der malaysischen Hauptstadt Kuala Lumpur eingetroffen, um mehr Informationen zu verlangen. Gestern hatte sich ein sichtlich bewegter malaysischer Verkehrsminister Hisamuddin Hussein mit malaysischen Angehörigen getroffen und diese zu trösten versucht.
In 2,5 Monaten wird die Fußball-WM in Brasilien angepfiffen. Die Polizei hat heute schon das Kommando übernommen, ausgerechnet an einem Ort, der sonst von Drogenbanden kontrolliert wird. 1000 Polizisten besetzten mit gepanzerten Fahrzeugen mehrere Favelas in Rio de Janeiro. Julio Segador über den Einsatz in den frühen Morgenstunden.
Die Polizei und das Militär hatten die Besetzung der Favela schon in den vergangenen Wochen minutiös vorbereitet. In der Nacht auf Sonntag schlugen sie in einer genau geplanten Aktion los. In weniger als einer Stunde besetzten mehr als 1300 schwer bewaffnete Sicherheitskräfte, unterstützt von Hubschraubern, Landungsbooten und gepanzerten Fahrzeugen, den Favela-Komplex Maré, der, strategisch wichtig, direkt an der vielbefahrenen Schnellstraße zwischen dem internationalen Flughafen und der Innenstadt Rios liegt. Dieser Komplex zählt zu den größten armen Vierteln Rios, umfasst mehrere Einzelfavelas. Etwa 130.000 Menschen leben dort. In der Maré hatten sich seit geraumer Zeit Drogenbanden breitgemacht, vor allem Mitglieder des gefürchteten Comando Vermelho, des Roten Kommandos, das zu den gefährlichsten Drogen- und Waffenbanden zählt. Um während der Besetzung Schießereien und Opfer unter den Bewohnern zu vermeiden, war die Aktion schon im Vorfeld angekündigt worden. Viele Kriminelle konnten dadurch in den vergangenen Tagen aus der Maré flüchten. Dennoch konnte die Polizei einen der berüchtigsten Drogenbosse festnehmen. Zudem entdeckten die Sicherheitskräfte zahlreiche Waffenlager und Drogen. Brasiliens Staatspräsidentin Dilma Rousseff hatte erst in der vergangenen Woche genehmigt, dass bei solchen Aktionen auch die Streitkräfte mitwirken können. Der Favela-Komplex Maré soll nun dauerhaft bis Ende 2016, also bis nach den Olympischen Spielen in Rio, besetzt werden. Zuvor schon waren im Großraum von Rio de Janeiro Dutzende von Favelas befriedet worden, wie die Polizeiaktionen genannt werden. In 38 von ihnen sind seither Bataillone der sogenannten Befriedungspolizei UPP stationiert worden, die dort für Sicherheit und Ordnung sorgen soll. Die Aktionen sind aber nicht unumstritten. Viele Kritiker werfen der Regierung vor, die Besetzungen der Favelas ohne rechtliche Grundlage durchzuführen. Zudem haben sich zahlreiche Fälle gezeigt, in denen korrupte UPP-Polizisten die kriminellen Geschäfte der Drogen- und Waffenbanden übernehmen.
Bei einem massiven Erdrutsch im US-Bundesstaat Washington sind am Montag vor einer Woche mindestens 18 Menschen ums Leben gekommen. Bei der Bergung der Opfer kommen die Rettungsmannschaften in den Schlammmassen nur sehr langsam voran. Es regnet immer noch sehr stark. Die gute Nachricht, es werden weniger Menschen vermisst als bisher angenommen. Wolfgang Stuflesser.
Der Einsatzleiter des Katastrophenschutzes Jason Bierman erklärte auf einer Pressekonferenz, dass die Verantwortlichen für die laufende Rettungsaktion schon die ganze Woche eine entsprechende Korrektur der vermissten Zahl nach unten erwartet hätten. Zum einen meldeten sich zunehmend Leute, die als vermisst galten, bei den zuständigen Behörden. Zum anderen habe man die Liste der Vermissten mit den Unterlagen der Gerichtsmedizin über die Opfer abgeglichen. Die Einsatzkräfte haben bislang mindestens 25 Todesopfer entdeckt, allerdings konnten erst 18 von ihnen identifiziert werden. Einsatzleiter Jason Biermann sagte, die Identifizierung der Opfer werde zunehmend schwerer, je länger die Rettungsaktion andauere. Der Erdrutsch habe die Gegend mit einer solchen Gewalt getroffen, dass die Rettungskräfte oftmals keine ganzen Leichname bergen könnten. Die Verantwortlichen gehen davon aus, dass einige der Opfer wohl nie gefunden werden. Seit Tagen schon gibt es kaum noch Hoffnung, Überlebende zu entdecken. Am vorigen Samstag um 10.37 Uhr hatte ein Erdrutsch im kleinen Ort Oso, etwa 100 Kilometer nordöstlich von Seattle, fast 50 Häuser, Hütten und andere Gebäude unter sich begraben. Eine mehrere Meter hohe Masse aus Schlamm, Steinen und Bäumen bedeckt seitdem eine Fläche von 2,5 Quadratkilometern. Der Erdrutsch hatte sich nach heftigen und langen Regenfällen von einem Berghang gelöst.
Letztes Jahr hat ihn ein Zusammenprall mit einer Antilope aus dem Rennen geworfen. Dieses Jahr ist es deutlich besser gelaufen für Robert Mennen aus Nordrhein-Westfalen. In Südafrika hat er heute das vermutlich härteste Mountainbike-Rennen der Welt gewonnen.
Also ich hätte mir nie denken können, dass ich das irgendwann mal hier eins der größten oder wahrscheinlich das größte Mountainbike-Etappenrennen der Welt gewinnen würde. Wahnsinn, also der Aufwand, der hat sich auf jeden Fall gelohnt und hier sind wir total glücklich, dass wir das geschafft haben.
Robert Mennen steht strahlend im Zielbereich auf einem Weingut in der Nähe von Kapstadt. Er hat eine harte Woche hinter sich. In Zweierteams ging es 8 Tage durch das Westkap, mehr als 700 Kilometer Strecke, fast 15.000 Meter Höhenunterschied. Oft durch Regen und Schlamm, immer wieder mit technischen Defekten kämpfend. Das Cape Epic gilt nicht ohne Grund als die Tour de France der Mountainbiker. Entsprechend kaputt ist Mennen jetzt.
Irgendwo bin ich doch jetzt ein Wrack. Man kann nicht mal auf dem Sattel sitzen, die Arme tun weh, die Beine schmerzen. Morgens sich immer aus dem Bett zu quälen. Also ich bin jetzt wirklich froh, dass es vorbei ist. Werde jetzt mal das Rad eine Woche in die Ecke stellen und einfach nur erholen. Und ja, ich bin froh, dass es vorbei ist.
Der 28-Jährige vom Team Top Peak Ergon Racing hatte doch eine offene Rechnung mit dem Epic. Vergangenes Jahr war das Rennen für ihn schon am ersten Tag vorbei. Schuld war ein Crash mit einer Antilope.
Es war sogar die allererste Abfahrt. Da kam auf einmal ein Tier von der linken Seite geschossen. Ich konnte gar nicht so schnell erkennen, was es ist. Und als ich am Überlegen war, was machst du denn jetzt? Springst du drüber, fährst du links vorbei? Da war es auch schon zu spät. Da bin ich schon gegen das Tier gestoßen. Da bin ich über den Lenker abgestiegen, bin mit dem Schlüsselbein gelandet. Das ist dann gebrochen. Der Lenker war auch gebrochen. Und da war dann das Rennen für mich gelaufen und der Heimflug angesagt.
Dieses Jahr ist es deutlich besser gelaufen. Auf der dritten Etappe haben Mennen und sein Teamkollege Christian Hünek aus Tschechien das gelbe Trikot erobert und bis zum Schluss verteidigt. Mit Tim Böhme und Simon Stiebjahn vom Team Bulls auf Platz 3 haben es 2 weitere Deutsche auf das Podium geschafft. Auch Stefan Sahm, Jochen Kess und Markus Kaufmann sind bei den 10 besten Teams dabei.
Jan-Philipp Schlüter berichtete aus Südafrika. Wer heute sonst noch Grund hatte, sich zu freuen, das weiß Michael Augustin aus unserer Sportredaktion.
In der Fußball-Bundesliga, da läuft noch ein Spiel und beide Mannschaften haben sich schon einmal gefreut. Zwischen Hannover 96 und Werder Bremen steht es 1:1. Hannover war durch Husti in Führung gegangen, Bremen gelang durch Di Santo der Ausgleich. Im ersten Spiel des Tages hat Borussia Mönchengladbach gegen den Hamburger Sportverein mit 3:1 gewonnen und sich gefreut. Der HSV war durch Suhr in Führung gegangen, Dams, Raphael und Dominguez drehten mit ihren Toren das Spiel zugunsten der Gladbacher. Die Mannschaft um Max Kruse ist Tabellensechste mit nur 2 Punkten Rückstand auf den 4. Platz, also den Qualifikationsrang für die Champions League.
Für uns ist wichtig, dass wir jetzt heute 3 Punkte geholt haben. Wir haben es die letzten Wochen so gemacht, dass wir von Spiel zu Spiel denken, weil wir auch lange Zeit über andere Dinge geredet haben und es klappt im Moment ganz gut und da wollen wir weiter ansetzen. Wir haben auswärts bis jetzt noch nicht so viele Punkte geholt. Da wollen wir natürlich dann nächste Woche in Nürnberg wieder im schweren Spiel anknüpfen.
Die Gladbacher sind also oben dabei und der HSV ist noch tiefer im Tabellenkeller versunken. Die Mannschaft um Kapitän Raphael van der Vaart befindet sich nun auf einem direkten Abstiegsplatz auf Rang 17.
Es bringt nichts, auf die Tabelle zu schauen. Wir müssen unsere Spiele gewinnen, aber es ist so eng und da wird bis der letzte Spieltag ganz eng und spannend sein.
Nach dem Spiel gaben die Gladbacher die Verpflichtung von André Hahn bekannt. Der Mittelfeldspieler kommt im Sommer vom FC Augsburg und bekommt einen 4-Jahres-Vertrag bis 2018. Der SC Paderborn in der ersten Liga. Mit dieser Vorstellung dürfen sich die Fußballfans langsam vertraut machen. Der Tabellendritte der zweiten Fußball-Bundesliga hat beim FSV Frankfurt mit 3:1 gewonnen und ist nach Punkten mit dem Tabellenzweiten Fürth gleichgezogen. Außerdem gewann der 1. FC Köln mit 1:0 bei 1860 München. Der Tabellenführer hat nun 6 Punkte Vorsprung vor seinen Verfolgern. Im dritten Spiel des Tages trennten sich Arminia Bielefeld und Aalen 0:0. 2 deutsche Erfolgsmeldungen gibt es vom Frauenfußball. Der VfL Wolfsburg und Turbine Potsdam haben das Halbfinale der Champions League erreicht und treffen da nun aufeinander. Wolfsburg setzte sich mit 2:0 beim FC Barcelona durch. Potsdam besiegte den italienischen Meister Torres Calcio Sassari mit 4:0. 2. Saisonrennen in der Formel 1, 2. Sieg für Mercedes. Silberpfeilpilot Lewis Hamilton hat den großen Preis von Malaysia gewonnen und zwar vor seinem deutschen Teamkollegen Nico Rosberg. Oliver Frick berichtet.
Souverän, fehlerlos, mit optimaler Geschwindigkeit drehten die Silberpfeile selbst bei den extrem heißen Bedingungen in Malaysia ihre Runden. Der Mercedes-Doppelsieg von Lewis Hamilton und Nico Rosberg war beeindruckend, doch für die Konkurrenz im Feld keine Überraschung. Sebastian Vettel freute sich schon über Platz 3 auf dem Podium. Sein Red Bull Renault hatte trotz großer technischer Bedenken durchgehalten. Das Potenzial, die Silberpfeile einzuholen, ist bei Red Bull offensichtlich da. Bei Ferrari denkt man ähnlich. Nach zwei Rennen und der WM-Führung vor Nico Rosberg und Mercedes deutet sich eine spannende, ausgeglichene Formel-1-Saison an mit vielen deutschen Hauptdarstellern.
Nächster Termin im Rennkalender, heute in einer Woche der große Preis von Bahrain in Manama.
Soweit der Sport im Echo des Tages auf WDR5 und NDR Info. Einen schönen Sonntagabend wünscht Ihnen Nils Kinkel.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.